Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem wichtigen Thema. Es geht um den digitalen Euro und es geht auch um Fakten, um Gesetzestexte. Und wir haben uns einen profunden Kenner eingeladen. Zu Gast ist Dominik Kettner. Lieber Dominik, jetzt darf ich mich endlich mal revanchieren für deine tollen Interviews mit mir. Du bist Buchautor und hast Spiegel-Bestsellerliste Platz 1 erreicht schon. Das heißt, das Thema scheint zu interessieren. Gratulation dazu. Und was hat dich
Danke.
bewogen, das Buch jetzt herauszugeben? Und ja, wie hast du es vor allem? Du hast es ja auch ein bisschen anders geschrieben als ich jetzt. Du hast deinen Sohn so ein bisschen mit an Bord genommen. Auch du bist Unternehmer, bist Vater und ja, machst dir Sorgen um die Zukunft.
Ja, du hast es schon schön zusammengefasst. Was hat dich bewegt? Also erstmal danke für die Einladung. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu reden, unabhängig davon wo, auch hinter der Kamera. Macht immer Spaß, mit Leuten zu sprechen, die sich mit dem Geldsystem beschäftigen, auch wenn man es so nicht in der Schule lernt. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Mein Sohn ist 6 Jahre alt, der ist jetzt in die Schule gekommen, der ist in der ersten Klasse. Und dann kriege ich den Stundenplan und dann schaue ich mir den an und dann sage ich, Mensch, da steht ja gar nichts von Geldlehre oder von Ökonomie oder irgendwas drauf, was du später im Leben gebrauchen kannst. Keine Frage, Deutsch, Mathematik und andere Themen brauchst du auch. Und wir haben es auch nicht in der Schule gelernt, aber ich bin einfach immer noch der festen Überzeugung, dass es da massiv fehlt. Und ich habe das Buch, das heißt ja der digitale Euro, die größte Enteignung der Geschichte, ja, wie die EZB mit dem digitalen Euro, deine Zukunft, Ersparnisse und Freiheit gefährdet. Und wenn ich das Thema Zukunft in die Hand nehme, dann spreche ich über unsere Kinder und über unsere eigene Zukunft. Wenn ich über die Ersparnisse spreche, dann werde ich sehr schnell wütend, wenn man mir was wegnehmen will, was ich bereits mit ehrlichem versteuertem Geld verdient habe. Und bei der Freiheit hört es bei mir persönlich dann am ehesten auf. Und das Buch hat den Hintergrund, den Zweck gehabt, dass ich es einfach zugänglich mache, weil, wenn man mal ehrlich ist, ja, dir geht's ja auch so wie mir. Man wühlt sich hier durch Gesetzestexte. Ja, dann schlägst du das Gesetz zum digitalen Euro, den Gesetzesentwurf auf. Und dann liest du irgendwo in Artikel 7 Absatz 3, dass die Verpflichtung zur Annahme des digitalen Euro bedeutet, dass der Zahlungsempfänger eine Zahlung mit digitalen Euros zur Verfügung der Zahlungsverpflichtung nicht ablehnen darf. So, das geht hier rein und da raus. Und wenn du dann ein ganz dickes Pamphlet hast, dann weißt du eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Aber eigentlich wissen wir alle, dass der digitale Euro damit ein ja, zwanghaft akzeptiertes Zahlungsmittel wird, also egal ob im Geschäft, ob du Handwerker bist, ob du ja Dienstleister bist, wir alle werden ihn annehmen müssen. Und wenn man so ein bisschen weiterblättert, dann stellt man fest, da gibt's ja ganz viele Dinge drin, da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Und wenn du dann mal zur Bundesbank auf die Webseite schaust und dir die Umfrage anschaust aus letztem Jahr, war die, glaube ich, wie viele Menschen denn über den digitalen Euro Bescheid wissen, da waren 50% der Menschen dabei, die noch nicht mal wissen, was es mit dem digitalen Euro auf sich hat. Und ich sage, das ist die größte Gefahr unserer heutigen Zeit in Verbindung mit der digitalen ID, der AMLA und vielen weiteren Themen, über die wir bestimmt jetzt gleich im Video sprechen werden.
Ja, wunderbar. Du hast es ausgeführt. Also wenn die Menschen dieses Buch nicht lesen, was ich für einen Fehler halten würde, dann sollen sie zumindest sich diese Gesetzestexte vor Augen führen und zu Gemüte führen. Weil da stehen Dinge drin, die einfach unglaublich sind. Verknüpfung mit digitaler ID heißt, dass alles miteinander verbunden ist, dass man mitunter vielleicht dann nicht mehr ins Auto steigen kann oder vielleicht noch ins Auto steigen kann, aber es geht einfach nicht mehr an. Dann steht hier unter Artikel 24 Programmierbarkeit, Artikel 16 unverzinst Bargeldersatz. Kein Wertspeicher, ja, Haltelimits, das ist dann Artikel 16. Also es ist wirklich unglaublich und ich weiß nicht,
also
was
möchte, hast du... Ich möchte nochmal, du hast es gerade so angesprochen, Programmierbarkeit. Ich glaube, das ist auch die größte Lüge, die uns aufgetischt wird. Was heißt ja immer, der digitale Euro wird nicht programmierbar sein, ja? Und es heißt hier, das ist das Krasse in Artikel 24, ja, dass programmierbare Zahlungen offiziell verboten sind, also einfache deutsche Sprache umgesetzt, ja. Aber die Bezahlungen, das heißt dann im nächsten Absatz, dürfen an Bedingungen geknüpft sein. Zum Beispiel, dass Geld nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden darf. Also ist es ja programmierbar. Das heißt, man will, dass die Menschen es nicht zu Ende lesen, ja. Das bedeutet am Ende des Tages, man kann mit diesem Geld steuern, ja, wer was wofür ausgeben darf. Noch viel krasser, man kann das Geld eben auch an Bedingungen koppeln, wie es hier drin heißt, zum Beispiel an ein Verfallsdatum. Also sagen wir, der Staat hat Schwierigkeiten, weil er immer mehr ausgibt und im Verhältnis einfach nichts mehr übrig bleibt. Und dann muss er sich überlegen, woher er das Geld nimmt. Und wenn jetzt da viele Menschen Geld auf dem Bankkonto liegen haben, das sie nicht anrühren, weil sie vielleicht fleißig sparen, könnte man sie ja zwingen, das Geld auszugeben, indem man sagt, wenn er es nicht bis 31.12. ausgibt, dann wird das Geld einfach gelöscht. Das ist mal eine Hypothese. Da könnte ich mir noch viele andere Dinge ausdenken, wenn ich in der Not bin und mir das Geld im Robin-Hood-Prinzip von anderen nehmen muss, um es dann, ja, ja, gewissen Leuten zu geben. Und ja, wie soll ich das sagen, Benni, für mich ist das Thema so emotional aufgeladen, dass ich mir überlegt habe, wie kann man da rangehen, dass es auch jeder versteht. Und ich habe halt gesagt, ich möchte es für einen 6-Jährigen schreiben, aber auch so schreiben, dass es ein 80-Jähriger versteht. Deswegen ist mein Sohn mit in dem Buch drin und der hat mir wirklich viele Fragen gestellt im Laufe der letzten Jahre, auch wenn ich ihm so ein bisschen versuche zu erklären, was Geld ist. Da kommt man schon als Erwachsener an seine Grenzen, denn die Fragen sind oftmals gar nicht rational zu beantworten und man stellt selbst fest, auf welchem Lügengebilde wir aufsitzen. Du hast ja im letzten Gespräch, glaube ich, selbst auch nochmal erwähnt, dass unser Geldsystem nichts anderes als ein Ponzi-Schema, so ein Schneeballsystem ist, wenn man so will.
Ja. Ja, und vor allem ist es ein Herrschaftsinstrument und das ist beim Bildungssystem auch so. Ja, das ist auch ein Herrschaftsinstrument, deswegen kommen gewisse Dinge nicht darin vor und deswegen gibt es da auch keinen Wettbewerb. Genauso wie es beim Geld keinen Wettbewerb gibt, genauso wie es bei der Konzeption des Staates kaum Wettbewerb gibt, bei der Rechtsprechung gibt es keinen Wettbewerb und ich könnte das lange ausführen noch, weil das auch ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir in den wichtigsten Märkten der Menschheit Wettbewerb brauchen, weil der Wettbewerb das Entmachtungsinstrument schlechthin ist. Das heißt, haben wir keinen Wettbewerb, haben wir eine Vermachtung, haben wir zwangsmonopolistische Strukturen und dann führt es eben in diese Falle, in der wir jetzt so langsam stecken und die wir immer mehr hineinkommen. Und was man auch sagen muss, dass dein Team hier eine wunderbare Arbeit geleistet hat in Bezug auf das Marketing, denn ich glaube, das hat auch so diesen Effekt hervorgehoben, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit diese 40.000 Stück verkauft wurden. Und ich persönlich habe ja auch mal mit deinen Leuten Kontakt und vielleicht ist es auch mal eine gute Gelegenheit, da Danke zu sagen und einen großen Respekt vor diesen Menschen, die man jetzt nicht vor der Kamera sieht, sondern Stimmt. die das Ganze einfädeln. Ich denke, das soll auch nicht zu kurz kommen, weil das sind diejenigen, die dann auch diese Dinge produziert haben, markiert haben, ja. Sanktionierbarkeit etc. Also das ist großartig und ich vielleicht passt es. Ich hatte es nicht geplant, aber passte jetzt, war mir irgendwie nach. Sanktionierbarkeit. Toll, ja. Sanktionierbarkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Erlassene Sanktionen der Union um gelistete Personen oder Organisationen handelt, die das Einfrieren von Vermögenswerten oder das Verbot von Geldbeträgen oder wirtschaftlichen Ressourcen vor. Das heißt, die können da rangehen. Es braucht einfach nur einen Rechtsakt.
Ja. Alina Lipp und Thomas Röper waren ja zwei der ersten Opfer. Wenn du also aus der falschen Sicht über den Krieg in der Ukraine berichtest, also aus russischer Sicht in diesem Fall, dann darfst du auch als EU-Bürger nicht mehr über dein Geld in der EU verwirken und das Einreisen wird auch schwierig. Also das sind alles Dinge, lass uns vielleicht mal so Stück für Stück im Kleinen drüber hüpfen. Also eine Annahmeverpflichtung heißt ja, du musst es annehmen. Und zwar jeder ja, Gewerbetreibende, wir alle werden nicht drumherum kommen. Ein Ablaufdatum, das haben wir jetzt mal ein bisschen provokativ mit Artikel 13 formuliert, ist ja nichts anderes, als dass es eben Einschränkungen geben kann durch die Programmierbarkeit, von der wir sprachen. Und dass es eben kein Wertspeicher sein wird, finde ich besonders krass und bemerkenswert. Ich lese mal vor, was hier im Halbsatz drinsteht. Kann die Nutzung des digitalen Euro als Wertaufbewahrungsmittel beschränkt werden? Also der digitale Euro ist damit nicht dafür gedacht, ein Geld zu sein, um zu sparen, ja, oder Vermögen aufzubauen, sondern es soll letzten Endes nichts anderes sein als ein Konsum, Herrschaftsinstrument, wenn du es so in deinen Worten ausdrücken willst, dass es Haltelimits geben kann bei diesem Geld, also sprich zum Thema maximale Obergrenzen, ist ja bekannt, also die EZB nutzt die sogar als Verkaufsargument, um sich den Banken gegenüber ein Stück weit zu positionieren, die sagt, maximal 3.000 Euro dürft ihr auf dieses Konto legen, damit brauchen die Banken keine Sorgen haben, dass sie alle der Reihe nach umfallen, wobei so eine Haltelimit kann ja schnell aufgehoben sein. Dann kommt noch dazu, dass er unverzinst ist, das finde ich eigentlich das Krasseste, das heißt, du hast Geld, bekommst keine Zinsen, musst aber die Inflation abdrücken, also auch wieder ein Akt der Enteignung, dann hast du die Offline-Funktion, die in Artikel 23 geregelt ist, was heißt, dass das digitale Geld, ähnlich wie es auf der Apple Wallet der Fall ist, eben offline verfügbar sein soll. Das heißt, du brauchst kein Bargeld mehr, das ist der Bargeldersatz. Damit, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu deiner freien Geld-Petition, damit wird das Bargeld eigentlich verdrängt oder zumindest ist das meiner Meinung nach das Ziel, das Bargeld zu verdrängen, ja. Und warum das so ist, da kannst du bestimmt ein bisschen was oder bestimmt ein bisschen mehr zu sagen als ich.
Ja, warum das Bargeld verdrängt werden soll, ist klar, weil man dann in der Lage ist, die Menschen zu enteignen beziehungsweise Negativzinsen durchzuführen etc. Ja, das hat also viele große Vorteile und man kann eben man kann alles auf Knopfdruck regeln, man kann die Menschen kontrollieren, steuern etc. Und die Menschen sind, glaube ich, gar nicht sich so richtig bewusst, was das für Folgen hat. Aber bevor ich es vergesse, es gibt sehr sehr positive Signale, die ich vernehme. Und zwar der Giro- und Sparkassenverband, der hat sich zu Wort gemeldet. Und wir haben in der aktuellen Zeit dieses Fiat-Geldes, haben wir zwei Kreditgeldschöpfungskreisläufe. Zum einen bei der Zentralbank, ja, wenn sie Papiere kauft, Anleihen, dann nimmt sie die auf die Aktivseite ihrer Bilanz und schreibt dann auf der Passivseite irgendjemandem das Geld zu, gut, der es abgegeben hat. Ja, das ist das eine. Und der andere Geldschöpfungskreislauf, der findet in den Banken statt. So, und jetzt sind die Banken auf den Trichter gekommen. Wenn das Ding jetzt kommt, dieser digitale Euro, dann sind wir überflüssig. Das haben die also jetzt festgestellt. Und der Giro- und Sparkassenverband und ähnliche Mitteilungen höre ich auch aus dem Raiffeisenverbund, also aus den genossenschaftlichen Banken. Und die haben sich dagegen oder sprechen sich dagegen aus, haben auch ein Papier rausgegeben, verlinken wir unter dem Video.
Also die Sparkassen übrigens auch, also kann ich dir auch den Link zuschicken.
Genau, ja. Genau. Das macht natürlich Mut und wunderbar vom Timing ist, dass dein Buch rausgekommen ist. Und wir haben eben auch von der Atlas-Initiative eine Kampagne gestartet. freies-geld.de heißt die Webseite und da geht es darum, Bargeld zu erhalten, die freie Wahl zu fordern und vor allem den Menschen auch zu erklären, dass es historisch gesehen nicht normal ist, dass Geld durch einen Rechtsakt in die Welt kommt, durch Herrschaftsrecht, sondern dass Menschen miteinander kooperieren, freiwillig, so wie Robin Hood freiwillig anderen geholfen hat und nicht durch Zwang. Und so hat sich eben Geld auch herausgebildet. Und ja, was haben sie verwendet, wenn man ihnen die Wahl ließ? Gold, Silber, heute noch Bitcoin. Ja, also vielleicht kannst du auch noch mal da ansetzen. Ja. Du bist ja nun mal auch im Goldgeschäft, im Goldhandel tätig, bist sehr erfolgreicher Edelmetallhändler und auch da höre ich nur gute, super Service etc., also auch sehr zu empfehlen. Vielleicht da nochmal so deinen Zugang auch. Und ich stelle fest, wir haben da gute Chancen. Wir haben viele Verbündete und wir merken vor allem, dass Leute sich da auf die Hinterbeine stellen. Die merken, wenn da jetzt der Stecker gezogen wird, weil es zu einer großen Bankenkrise kommt, dann könnte man ja sagen, ja so, jetzt haben wir den digitalen Euro als Lösung. Die anderen haben sich verzockt, aber wir als EZB und der Staat, der hat schon, wir kriegen das schon in den Griff. Ja.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Ja, also zum Thema Gold und Silber. Ich meine, das älteste Geld der Menschheitsgeschichte brauchen wir, glaube ich, hier in deinem Umfeld wenig erzählen. Und dass Gold und Silber eben ja, sozusagen das Misstrauensvotum gegen dieses Herrschaftsinstrument ist, ist, denke ich, auch den meisten klar. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass eben auch immer mehr Vermögende laut werden und jetzt spüren, also nicht nur Sparkassen und die Raiffeisen und Genossenschaftler, sondern entsprechend auch große Namen. Also ich hatte gerade erst ein spannendes Interview mit Dieter Bohlen, wo er wirklich gesagt hat, wenn die Vermögensteuer kommt, dann ist er in 6 Stunden im Flieger und ist weg aus Deutschland. Und wenn man solche Stimmen hört und merkt, die Leute meinen es ernst, es sind 270.000 im Jahr 2024 aus Deutschland abgewandert, das sind Leistungsträger, das sind Ärzte, das sind vor allem Unternehmer, das sind die Leute, die dieses Land am Laufen halten. Die Uhr tickt also gegen uns und deswegen sage ich ganz deutlich, jeder, der etwas Vermögen besitzt, da rede ich nicht über Millionen, da fangen wir auch im kleineren, vierstelligen, fünfstelligen Bereich an, der sich ernsthaft Sorgen macht oder verstanden hat, was hier läuft, der muss sich Vorbereitungen treffen. Das sind natürlich Gold und Silber unumgänglich, auch für viele Leute mittlerweile im Korb des sozusagen ja ursprünglichen gedrittelten Portfolios, das wir aus dem alten Talmud kennen, mit Immobilienaktien und Gold, auch eben Krypto mit dabei. Muss jeder seine Gewichtung selbst finden. Ich sage, auch heute hat das seine Daseinsberechtigung. Nur ich muss mir die Frage stellen, wo besitze ich diese Assets? Also habe ich heute lieber Immobilien in Deutschland oder habe ich sie vielleicht irgendwo auf der Welt, wo die Wahrscheinlichkeit eines Kriegs nicht so hoch ist? Habe ich sie im großen Umfang gebündelt oder besitze ich am liebsten keine Immobilien und gehe auf flexible Werte? Ray Dalio sagt heute, es ist viel wichtiger, sein Vermögen flexibel zu halten, als es eben zu maximieren. Und das sehe ich genauso. Für mich geht es derzeit nicht um Vermögensmaximierung, es geht um Vermögensschutz, weil ich behaupte, davon bin ich fest von überzeugt, dass in einer Zeit, in der wir leben, der Staat nach Geld dürstet, das den Bürgern gehört, den Leistungsträgern und dass es ihnen irgendwann abnehmen muss. Und diejenigen, die es eben schaffen, das zu halten, werden am Ende zu den Gewinnern zählen. Und deswegen glaube ich, dass ein Geld wie ein digitaler Euro mit allen Mitteln verhindert werden muss. Was ist die erste Instanz dafür? Zum einen sage ich, es muss jeder wissen, was hier abgeht. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, dann gebt es jemand anderen in die Hand, verschenkt es, kauft euch eins, bestellt es weiter, macht was auch immer damit oder nehmt euch die Gesetzestexte, wenn ihr das Buch, das sind 22 Euro, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. Aber tragt diese Botschaft in die Welt. Klickt auf Teilen bei diesem Video, schreibt mal was in die Kommentare, damit der Algorithmus informiert ist und alarmiert ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist Bargeld für mich, wenn jemand noch im sehr, sehr kleinen Rahmen, im täglichen Rahmen was machen will, aber einen großen Beitrag leisten will, das einfachste Mittel. Also ich war jetzt gerade mit meiner Familie beim Mittagessen, saß beim Italiener, der kam schon mit dem Kartengerät an, sage ich, warum halten Sie mir dieses Gerät hin? Und habe ich so laut geredet, dass die Nachbartische schon geschaut haben. Dann sagt er, ja, wie wollen Sie denn zahlen? Ich so, ich zahle nur bar, ich bin doch nicht dumm. Ja, und dann haben mich wieder alle angeschaut. Da habe ich gesagt, naja, ich möchte doch nicht, dass wir irgendwann alle abhängig von diesem wahnsinnigen Staat sind. Und dann sagt die Frau am Nebentisch, das finde ich super. Und dann kam eine Diskussion auf und hast du richtig gemerkt, oh, es gibt vielleicht doch noch den einen oder anderen, der noch auf der Kippe steht. Und die Leute sollten wir abholen. Und dazu können hier ganz viele von denen, die zuschauen, was beitragen. Ja, und deswegen würde ich nur sagen, deine Petition und das, was ihr macht, ist sehr empfehlenswert, sehr unterstützenswert. Ich hoffe natürlich, dass ihr damit möglichst viel Bewegung auch auf Ebene des Finanzministeriums reinbringt. Ich glaube, dass ein Lars Klingbeil wenig Verständnis dafür hat, denn der war ja gerade erst in Kopenhagen, zumindest in Dänemark irgendwo war es. Ich weiß nicht, ob es Kopenhagen war, mit den anderen Finanzministern Europas und Christine Lagarde und hat sogar noch gesagt in einem Interview danach, dass wir jetzt Gas geben müssen beim digitalen Euro. Also er hat meiner Meinung nach entweder verstanden, dass das Spiel zu spät ist und dass man den Bürgern in die Tasche greifen muss, oder er folgt einfach diesem Wahnsinn, den auch unsere oder seine Vorgänger entsprechend aufgesessen sind, also Robert Habeck, Christian Lindner und so weiter, haben sich ja hier auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und ja, wie gesagt, meine These ist, es trete dieses Thema breit, bringt es in die Gesellschaft. Je mehr Menschen wissen, was hier abgeht, je mehr Menschen wissen, welche Gefahren uns bevorstehen. Auch eine Verknüpfung mit der digitalen ID ist vorgesehen. Ja, das heißt, unsere gesamten persönlichsten Daten, unser Ausweis, unser Führerschein, unsere Krankenakte, der Zugang zum Internet können mit dem Geld kombiniert werden. Und wenn ihr so ein böses Video mit dem Benjamin Mutlak und mir hier seht und ihr seid dann auf einer Liste, kann man euch auch mal für ein, zwei Tage sanktionieren, damit ihr in Zukunft eben nicht mehr diesen Content schaut. Und das ist das, was ich als großes Risiko sehe, wovor ich alle warnen möchte. Tragt es in die Welt hinaus. Es gibt viele Schweinereien, die in diesem Gesetzestext stehen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir es hier im kleinen Rahmen schaffen, einen großen Schneeball anzustoßen, der irgendwann mal zu einer Lawine wird und der EZB einen Strich durch die Rechnung macht, was dieses digitale Zentralbankgeld angeht.
Ein großartiges Plädoyer. Also ich bin fast baff und habe fast keine Fragen mehr. Vielleicht noch ein Punkt, und zwar das Thema Herrschaft. Ja, du hast gesagt, wir wollen es denen übergeben. Die Petition, das wir wissen selber, Petitionen bringen relativ wenig. Es geht eher darum, Öffentlichkeit wirksam etwas zu machen. Und das, was du gerade in einem Restaurant gemacht hast, es geht darum, dass man eben Akzeptanz schafft, weiterhin und groß hält für das Bargeld. Und dass es keine Akzeptanz für diese digitalen Gelder geben darf, zum einen. Und zum anderen gebe ich noch mit auf den Weg, dass es wichtig ist, auch mal darüber nachzudenken, wie es denn mit Herrschaft von Menschen über Menschen ist. Dass das auch ein Problem ist, ja, dass man das gesellschaftliche Zusammenleben vielleicht besser nonzentralistisch irgendwo dort regelt, wo die Probleme tatsächlich sind und nicht von Berlin und Brüssel. Überall sind die Gegebenheiten anders. Und ich höre da Robert Neve immer sehr gerne zu, der auch immer vom Nonzentralismus spricht und der klipp und klar sagt, damals hatten wir einmal im Jahr Politik. Wir haben uns am Marktplatz getroffen und die Menschen haben dann eben abgestimmt, haben dann ein Abstimmungsgerät in die Luft gehalten. Einmal am Tag Politik. Heute stellst du das Radio an, heute guckst du eine Fußball-WM. Da geht es dann um die Kapitänsbinde, die auch politisiert wird. Also das ist alles völlig verrückt. Aber du und ich, wir wissen das, in den hinteren Phasen der Geldverschlechterung, das heißt in den hinteren Phasen des Schuldenzyklus, kommt es zu einer Überpolitisierung. Sämtliche Bereiche des Lebens werden politisiert. Und das ist der große Punkt. Und wie gesagt, ich persönlich bin der Auffassung, und das war ja auch schon Teil deiner Botschaft, dass es wichtig ist, dass Freiheit Verantwortungsübernahme beinhaltet. Ja, und Verantwortung für jeden Lebensbereich. Da sind wir auch wieder beim Thema Bildung für die Kinder, wie du das ja auch
ganz
machst.
Ganz wichtig.
Das ist elementar. Und da darf man, oder auch bei den Vermögensverhältnissen, bei der Vermögenssituation, das ist Chefsache. Ja, und Chefsache ist der, den man morgens im Spiegel anguckt. Das ist derjenige, der dafür Verantwortung übernehmen sollte. Und vielleicht ist es ja auch möglich, dass wir diesen Gesetzestext, dass wir das irgendwie als PDF oder so unter dem
Sehr
Video
gerne.
Verlinken. Das wäre
sehr
großartig.
Gerne. Ja, das machen stelle ich wir. Dir gerne zur Verfügung. Und ihr müsst auch nicht irgendwelche E-Mail-Adressen für eintragen. Könnt ihr euch einfach runterladen. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns einfach die Gesetzestexte geschnappt und haben mal versucht, in einfacher Form hervorzuheben, was sind die gefährlichen Passagen und was bedeuten sie für euch? Und das sollte einfach jeder einmal gelesen haben. Das sind vereinfacht 6, 7, weiß ich nicht, 8 Seiten, 9 Seiten, auf denen ihr alles findet. Ich möchte noch zum Thema Freiheit an ein paar Worte loswerden, ein paar Gedanken, denn einleitend eins meiner Lieblingszitate von Ayn Rand, von Atlas Shrugged, finde ich auch eines der lesenswertesten Werke unserer Zeit. Ich schwöre bei meinem Leben und der Liebe zu ihm, dass ich niemals für einen anderen Menschen leben werde und von keinem Menschen verlange, dass er für mich lebt. Und das ist übrigens das Credo, warum ich das alles tue. Also ich habe mir die Frage gestellt, möchte ich, dass mein Sohn in einer Welt aufwächst, in der jemand anderes darüber bestimmt, was er konsumiert, wo er hinreisen darf und mit wem er er über was reden darf und über was er nachdenken darf. Nein. Und wenn ihr das auch nicht wollt für eure Kinder, dann ist es Zeit, ein Zeichen zu setzen. Also macht bei der Petition mit, holt euch das Buch, fangt an damit, euch auch finanziell vorzubereiten. Denn ihr werdet früher oder später in die Röhre schauen und feststellen, es geht, auch wenn es in meinem kleinen Umfeld vielleicht nicht unbedingt den großen finanziellen Schaden anrichtet, weil ich ohnehin keine großen Ersparnisse habe, am Ende trotzdem um meine Freiheit. Ja, also wenn ihr nicht abhängig davon sein wollt, dass jemand bestimmt, ob ihr in ein Restaurant dürft oder nicht, wir hatten das schon in der Pandemie, oder wo ihr euch bewegen dürft, ob ihr aus eurer 15-Minuten-Stadt raus wollt, dann beginnt jetzt zu handeln. Ja, das Reden ist das eine, das machen wir, darüber haben wir auch, glaube ich, schon oft aufgeklärt, aber jetzt beginnt es, dass wir endlich auf die Straße gehen müssen, um den Leuten deutlich zu machen, dass hier ein Schlussstrich gezogen wird. Also das vielleicht nochmal ganz klar, und mit eurer Petition macht ihr diesen ersten Schritt. Wenn ich darüber rede, auf die Straße zu gehen, dann möchte ich hier keine Revolte erzeugen, aber wo sind die ganzen Menschen, die sich auf die Straße stellen und sagen, wir möchten Frieden. Ja, also sind die Menschen wirklich alle so gebrainwashed, dass es ihnen scheißegal ist, dass wir gerade in einen möglichen Krieg mit Russland eintreten? Also deswegen sage ich, und genauso mit unserem Geld, unser Geld ist mindestens genauso wichtig, denn ohne Geld kein Krieg. Also das heißt, am Ende des Tages, all das, was wir gerade erleben, hängt unmittelbar mit dem zusammen, was hier passiert. Und wenn wir von dem digitalen Euro sprechen, noch ein wichtiger Appell meinerseits. Ihr lest vielleicht in den letzten Tagen immer wieder im Handelsblatt, der digitale Euro soll schon 2029 kommen. Nein, ich bin fest überzeugt, er wird früher kommen über Notstandsgesetze. Beschäftigt euch mal mit dem Thema AEUV, Paragraph 122. Das war genau das, was damals dazu geführt hat, dass man auch 1G, 2G und so weiter durchsetzen wollte. Das heißt, während der Pandemie gab es diese Notstandsgesetze. Wenn es zum Spannungsfall kommt, werden ohnehin alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Ja, das heißt, wenn es dazu kommt, dass man einzelne junge Männer zum Militär einberufen will oder an die Front schicken will, dann gibt's hier keine Gesetzesgrundlage mehr. Dann können wir den digitalen Euro über Nacht durchdrücken. Dann können wir alle Perversionen, die sich hier in der Politik auftun, ohne jegliche Begründungen durchsetzen. Also jetzt ist es noch an der Zeit zu handeln. Und wenn ihr es nicht tut, dann ja, kann man wahrscheinlich nicht mehr helfen. Aber ich bin sicher, die Zuschauer sind sehr ambitioniert und engagiert, hier mitzumachen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn das möglichst viele Menschen erreicht, ja.
Ja, und diese Überschuldungssituation, die bringt ja viele Gefahren mit sich. Ja, in einer überschuldeten Welt, wissen wir, sind die Guthaben nur so gut wie die Schulden und eben dann sehr schlecht, wenn die Welt überschuldet ist. Genau. Und der nächste Punkt ist, wenn Staaten überschuldet sind, dann neigen sie dazu, ihre Imperien auszuweiten, indem sie andere überfallen, beziehungsweise sie wollen dann natürlich auch den Zugriff nehmen auf sämtliche Ressourcen eines Landes. Das heißt, auch dazu würde sich der Kriegszustand oder der Spannungsfall schon eignen, um das eben durchzuführen. Und dann das, was du gesagt hast, möchte ich auch noch mal erneuern, dieses Thema Akzeptanz. Die haben es nicht durchbekommen mit der vollumfassenden Impfzwang-Thematik. Haben sie nicht hinbekommen, weil genug Leute dagegen haben, weil sie gemerkt haben, nein, das kriegen wir nicht hin. Genauso ist es mit dem Krieg, genauso ist es mit dem digitalen Euro und deswegen darf es dafür keine Akzeptanz geben. Und dann noch das nächste Thema. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Dieser Satz, der gilt für viele Dinge. 1999 wurde der Euro elektronisch eingeführt. 2 Jahre später haben wir diese lustig bedruckten Zettel und Münzen bekommen. Ja, das war ein herrschaftlicher Rechtsakt. Wir wurden nicht gefragt. Wir konnten es nicht ablehnen. Genauso kommt jetzt der digitale Euro in die Welt. Genauso hat man die eigentumsfeindlichen Rettungsmaßnahmen, die nur eine große Umverteilungsaktion zu den sowieso schon Vermögenden war. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und was hat man den Menschen versprochen vor 1999 auf Wahlkampfplakaten? Da stand drin, kein Land haftet für die Schulden eines anderen. Ja, und wir haben erlebt, dass das eine Lüge war, eine historische Lüge, wie so vieles eine Lüge war, wie die Renten nicht sicher sind, wie die Mauer gebaut wurde. Und genau das ist der Punkt. Alles, was hier drin steht, ist dann, also kann jeder für sich selbst, ich muss das jetzt gar nicht werten, kann jeder für sich selbst beurteilen, ob diese Truppe dann tatsächlich glaubwürdig ist oder nicht oder ob sie alles ausschöpft, was geht. Und gerade wenn es zum Krieg kommt, der Krieg ist die ultimative Scheinlegitimation, Zugriff auf die Ressourcen zu nehmen. Und mit Ressourcen meine ich nicht nur die Guthaben, die Produktionsstätten, die Grundstücke und so weiter, sondern Ressourcen sind im Fall des Kriegs auch die Menschen. Ganz wichtig. Genau. Also vielleicht, du holst schon aus, habe ich das Gefühl. Vielleicht kannst du noch was Wunderbares ergänzen, was dazu passt.
Du hast es wunderbar gesagt. Professor Dr. Werner hat es schön gesagt, die EZB ist im Endeffekt die schlechtere Reichsbank. Und was die Reichsbank geschafft hat und welche Schäden sie hinterlassen hat, das brauche ich, glaube ich, geschichtlich nicht aufrollen. Und
1923.
Ja, 1923 übrigens auch das Jahr der Hyperinflation. Also es ist knapp 100 Jahre her, als wir das letzte Mal in Deutschland eine Hyperinflation erreicht haben. Ich habe in einer Runde von 20 Menschen gerade gefragt, Wer weiß denn, wann die letzte Hyperinflation in Deutschland stattfand? Und da konnte keiner die Hand heben. Und das heißt nicht, dass das Menschen waren, die finanziell auf dem unteren Ende der Nahrungskette waren. Nein, im Gegenteil. Aber daran sieht man eben auch wieder, wir sind am Ende finanzielle Analphabeten. Die wenigsten haben sich eben mit dem Geld beschäftigt. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe, sowas in die Welt hinauszutragen. Und ich halte es für absolut essentiell wichtig, nochmal, wie du gesagt hast, am Ende können wir das ganze Thema selbst beeinflussen. Und eine Botschaft, die jeder Einzelne für sich setzen kann, ist, dass er solche Dinge in die Welt hinausträgt, dass er mit anderen darüber diskutiert, dass er kritisch hinterfragt. Lasst euch euren Mund nicht verbieten, sondern fragt weiterhin kritisch. Das können sie uns nicht nehmen, noch nicht. Sie arbeiten zwar daran, auch Dinge wie der Digital Services Act, den Zugang zum Internet, sonstige Meinungshoheiten sind in der Arbeit. Man sieht ja die Vorstöße auch unserer linksgepolten Regierungsorgane. Und solange wir eben hier noch die Hand drauf haben, sollten wir dafür kämpfen, denn es lohnt sich immer, für die Freiheit zu kämpfen. Ich glaube, wir spüren erst, was wir verloren haben, wenn wir die Freiheit nicht mehr haben. Aber die Geschwindigkeit und der Zug, in dem wir sitzen, der sich in Richtung Unfreiheit bewegt, hat Fahrt aufgenommen. Der ist in hoher Geschwindigkeit unterwegs. Und jetzt liegt es an uns, ob wir da irgendwann noch rausspringen in letzter Sekunde oder ob wir mit voll frontal auf die Wand knallen. Und ich befürchte leider, dass ein Großteil der Deutschen erst den Schmerz erleiden muss, bis es wieder besser wird. Ich hoffe allerdings. Und deswegen auch dieses Buch. Und ich möchte, dass, wenn du mir das noch lässt, wenn ihr mir nicht möchte, den Schlusssatz meines Buchs einmal kurz vorlesen. Und zwar in meinem Intro, nicht des Buchs, sondern des Intros. Da nenne ich nämlich für meinen Sohn einen Wunsch. Und zwar sage ich, Louis, ich hoffe so sehr, du liest dieses Buch in einer Zukunft, in der wir gewonnen haben. Wir die Menschen, die nichts weiter wollen, als in Freiheit leben, unabhängig handeln und aus eigener Kraft gut für unsere Familie sorgen. Deswegen gibt es dieses Buch. Ich schreibe ihm, dass er dieses Buch hoffentlich in 10, 12 Jahren aufklappt und wir genau in dieser Wunschwelt leben und nicht in einer Welt, in der es dann eine Schande ist oder du vielleicht sogar ins Gulag dafür geworfen wirst, wenn du dieses Buch besitzt. Und jetzt liegt's an uns.
Jetzt liegt's an uns. Und genau das ist der Punkt. Wenn man solche Bücher schreibt, wie das bei mir auch ist, dann hat das so eine abstrakte Ebene. Ja, also meine Großmutter, 1914 geboren, 1923 erlebt. Also die hat selber an die Herdplatte gefasst. Es ist was anderes, ob man den Menschen erzählt, die ist heiß, vorsichtig, nicht dran fassen. Oder ob sie selbst dran gefasst haben, dann ist es nicht mehr abstrakt. Und das war nicht nur 23, auch nach dem Krieg, dann kam auch der Lastenausgleich, es kam die Währungsreform. Die Menschen haben also auch nach 1923, 45 auch wieder alles verloren. Und heute haben wir eben die Menschen, die weitestgehend satt sind. Der Kühlschrank ist auf jeden Fall immer voll, ja. Das heißt, da schleicht sich dann gerne mal so eine wohlstandsinduzierte Denkfaulheit ein, wie ich das gerne nenne. Und jetzt möchte ich aber schließen mit einem sehr, sehr positiven Ausblick. Wir beide kannten uns vor Jahren noch gar nicht. Und in den letzten Jahren, seit 2020, hat sich etwas in Gang gesetzt, ein Vernetzungsprozess, der mir Mut macht. Und das ist nicht nur bei denen, die sich hier verabreden und die Videos drehen und ich sage mal an der Online-Plattform-Front sozusagen aktiv sind, sondern auch darüber hinaus haben sich viele Menschen vernetzt. Und das ist auch etwas, was mir Hoffnung macht. Und dazu möchte ich, oder Horst Lüning hat dein Buch schon wunderbar vorgestellt. Ich habe es gestern Abend als Vorbereitung.
Ich habe es gar nicht gesehen.
Ja, also wie immer, so ein echter Horst Lüning halt, sehr gelungen. Schön. Und ja, schau es dir an, genieß es. Und das ist das Schöne, dass wir hier in dieser freiheitlichen Szene doch mehr und mehr zusammenrücken und feststellen, gut, wir sind vielleicht nicht in allen Punkten einer Meinung, da haben wir Differenzen, da kann man diskutieren, was wir auch vorleben sollten, dass wir nicht nur einer Meinung sind und diese Differenzen aushalten. Und wenn wir sie aushalten, dass wir uns auch nicht entzweien. Das heißt, meine Ansinn ist es eigentlich, jetzt gibt es diese große Kritik immer an Milei und so weiter, ich möchte Brücken schlagen und sie nicht abreißen. Ich möchte Infrastruktur aufbauen, über die wir fahren können, dass wir telefonieren, dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig helfen. Und das ist auch mein Appell an die Menschen, die jetzt hier zuschauen. Vielleicht kannst du da auch nochmal etwas in deiner unnachahmlichen Art ergänzen. Weil das macht mir Mut. Das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung. Und das ist etwas, was einen wahnsinnigen Effekt hat, der exponentiell gehen wird.
Ja. Ich möchte es vielleicht von Dieter Bohlen aufgreifen, weil ich glaube, dem folgen noch mehr Menschen als uns beiden. Ich habe ihn gefragt, was ihm denn Hoffnung macht. Er hat 6 Kinder, er ist 71 Jahre alt, er hat 45 Jahre lang in diesem Land geschuftet und hat es beim besten Willen nicht immer einfach. Also wir wissen, mit welchen Höhen und Tiefen er sich ein riesiges, dreistelliges Millionenvermögen aufgebaut hat. Und er hat zu mir gesagt, wir haben so ein geiles Land. Ja, wenn du in den Wald hinausgehst, in unseren 4 Jahreszeiten, die wir hier haben, ja, und einfach mal tief einatmest und diese tolle Natur aufsaugst und dann auch weißt, wie viele Menschen hier in der Lage sind, dieses Land wieder aufzubauen und das Ruder rumzureißen, wenn wir jetzt rechtzeitig den Hebel umlegen, dann macht mir das Hoffnung. Das Problem ist, dass die Politik, die das derzeit mit Vollanlauf jeden Tag immer wieder versucht, ja, ins Umgekehrte zu drehen, also sozusagen zu zerschmettern und zertrümmern, dass die Politik eben massiv gegen uns arbeitet. Wir müssen für eine freie Wahl, nicht nur beim Geld, sondern auch bei der Politik einstehen. Ja, wir müssen die Brandmauern einreißen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir es schaffen, dass wir in diesem Land auch in Zukunft selbst in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen. Dann werden wir sie auch übernehmen und dann werden wir auch dieses Ruder rumreißen und dann wird es auch nicht dahin kommen, dass wir in einen großen Krieg stürzen. Jetzt ist die letzte Sekunde, jetzt ist es meiner Meinung nach auch die letzte Eisenbahn, das hat nicht Dieter Bohlen gesagt, sondern das sage ich. Und deswegen bitte, ihr Lieben, also bringt das in die Welt hinaus, das ist die große Botschaft. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir alle so doof sind und das Ganze über uns ergehen lassen und dabei wehrlos zusehen. Ich möchte nicht der Frosch im kochenden Wasser sein, sondern ich möchte eigentlich derjenige sein, der reinhüpft und feststellt, ups, das ist heiß, oder wie du so schön sagtest, man hat sich die Finger selbst an der Herdplatte verbrannt. Das soll nicht der Fall sein. Es liegt an uns, ihr Lieben, vielen Dank und ja, hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, Benjamin.
Ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Engagement und dass du auch so mutig bist, dass du es auch schaffst, so Leute wie Dieter Bohlen vor die Kamera zu holen. Auch das ist großartig. Ich weiß, das wird nicht der erste Versuch sein, der da direkt geklappt hat, sondern das waren wahrscheinlich mehrere. Und auch dafür mein größtes Lob. Und auch du hattest nicht nur Höhen und auch Tiefen. Das ist vielleicht auch etwas, was ein wichtiger Punkt ist. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu, ein allerletztes, dass es eben auch darum geht, dass die Menschen sehen dann, ja, der ist super erfolgreich, der hat da ein Riesengoldgeschäft mit seinem Vater und seinem Team und seiner Familie aufgebaut. Aber es war eben auch mal anders. Vielleicht ist das auch noch mal eine wichtige Botschaft am Ende dieses Videos, dass wie es bei Dieter Bohlen eben auch war. Ja, der hat auch viel kassieren müssen.
Ja, also wir alle haben selbst, sofern wir gesund sind, zwei Hände und zwei Beine, mit denen wir das erschaffen können, was wir uns vorstellen können. Und da beginnt es eben. Lasst euch nicht von jemandem einreden, dass ihr euch etwas nicht oder dass ihr etwas nicht erreichen könnt. Was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr auch erreichen. Und ich kann mich an Jahre erinnern, an denen ich im Marmeladenkeller, heute kann ich es ja sagen, weil wir nicht mehr im eigenen Familienhaus unser Goldhandel betreiben, sondern in einem Hochsicherheitstrakt auf Bundesbankenstandard. Aber ich kann mich an Jahre erinnern, als ich nächtelang im Marmeladenkeller die Pakete gepackt habe, die dann in die Welt hinausgingen. Und mein Vater mir immer gesagt hat, lieber Dominik, deine Freunde sind da draußen und feiern, ja. Aber irgendwann wirst du in der Lage sein, die Diskothek zu kaufen, wenn du es möchtest. Und, das war so eine kleine Anekdote, die nehme ich immer mit Fleiß, ja, und mit viel Leidensbereitschaft und auch vor allem mit Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten, egal was dir die Medien entgegenstellen, egal was dir deine größten Kritiker entgegenstellen, du bist selbst in der Lage zu schaffen, was du dir vorstellen kannst. Und ich saß letztes Jahr im Oktober, exakt vor einem Jahr, jetzt ist es nicht ein Jahr und zwei Wochen, an einem Tisch mit meinem besten Freund, da habe ich gesagt, Mensch, ich würde gerne das Thema des digitalen Euro in die Welt tragen, weil es die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was da los ist. Und dann hat er gesagt, dann setz dir doch das Ziel, ein Buch zu schreiben. Dann sage ich, nein, ich setze mir nicht das Ziel, ein Buch zu schreiben. Ich möchte Platz 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste hier bei den Linken, denn die werden sich sicher drüber ärgern, wenn wir auf seiner Liste, auf ihrer Liste oben stehen. Und letzte Woche kam dann von unserem Verlag dieses Ding hier. Dann habe ich gesagt, Wahnsinn, wozu man eigentlich in der Lage ist, wenn man sich etwas fest in den Kopf setzt, wenn man handelt und wenn man alles dafür gibt. Und am Ende, wenn es ein Platz 2 geworden wäre, wäre ich auch nicht traurig gewesen. Aber das Universum hat die Antwort geliefert. Und ich glaube fest daran, dass jeder von uns in der Lage ist, zu beeinflussen, wo sein Leben hingeht. Wir sollten nur nicht zum Opfer werden, die uns halt den Fluss abwärts treiben lassen, sondern wir müssen eben gegen den Fluss aufwärts schwimmen oder schwimmen, um entsprechend auch solche Ergebnisse zu erzielen. Und dann kann jeder sein Traumleben aufbauen. Und dann sollte auch niemand auf den anderen neidisch sein, weil spätestens auf diesem Weg erkennt man, wie hart und wie schwierig es ist, wenn jemand sich ein großes Lebenswerk, wie beispielsweise ein Dieter Bohlen, aufgebaut hat. Ich ziehe meinen Hut und habe höchsten Respekt vor jedem, egal ob es ein Dieter Bohlen ist oder ob es eine Mutter ist, die einfach voller Erfüllung und voller Glück ihre Kinder großzieht. Denn auch eine Mutter, die vielleicht nicht berufstätig ist, aber mit aller Liebe und Inbrunst ihre Kinder erzieht, ist genauso erfolgreich wie ein Geschäftsmann, der es eben in monetäre Ebene umsetzt. Glück und ja, Erfolg sind letzten Endes unsere eigene Interpretation. Und für mich ist es eben ein Teil dessen, jetzt in die Welt hinauszugehen und den Menschen eine Warnung auszusprechen und hoffentlich viele Menschen rechtzeitig davor in Sicherheit zu bringen. Und deswegen betreiben wir den Goldhandel auch voller Dankbarkeit und Demut. Ich bin mir sicher, dass die Politik auch in den nächsten Jahren hiergegen antreten wird. Aber auch hier versuchen wir uns weiter stark zu machen. Ja, und das war jetzt mal so mein Appell dazu.
Gratulation, ja, perfekt, auch mit der Zieldefinition, dass das Ziel präzise formuliert werden muss. Ich kann mich noch erinnern, du bist ja auch Fußballfan, wie ich weiß, die Bayern haben das mal ausgerufen, 2012 oder wann es war, Finale da Horm, und haben sie das Ziel erreicht? Haben sie. Aber den Titel haben sie nicht geholt. Ziel falsch definiert. Also, lieber Dominik, wollen wir jetzt zum Ende kommen? Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Engagement. Ich gratuliere dir zu diesem Erfolg und auch dazu, dass du deine Ziele ganz offensichtlich richtig definierst, dass du das alles mit viel Mut und Risiko machst. Gratulation und danke für deine Zeit.
Lass mich noch einen Satz anfügen. Unbedingt. Zum Thema Zieldefinition. Ich möchte es auch nicht in die Länge ziehen, aber ich habe hier auch schon Fehler gemacht und möchte die zumindest teilen, weil wenn sich jemand mit dem Thema Zielsetzung noch nie beschäftigt hat oder vielleicht sein erstes Vision Board macht mit seinen, weiß ich nicht, ob du materielle oder immaterielle Ziele hast, das bleibt dir jedem selbst überlassen. Aber du malst es dir auf, du zeichnest, du druckst es aus, du klebst es auf ein Zielboard und du fängst dann an, die Ziele schriftlich auszudefinieren und stellst dann fest, du erreichst die Ziele, aber du hast sie nicht richtig definiert. Und zwar auf schmerzhafte Art und Weise, als ich mir das erste Mal ein monetäres Ziel gesetzt habe, habe ich das Ziel erreicht, allerdings mit einem Minus davor. Ja, und ich habe mich dann im Nachgang geärgert, weil ich hätte eigentlich nur das Vorzeichen ändern müssen. Also wenn du dir ein Ziel setzt und sagst, du möchtest, weiß ich nicht, 10.000 Euro verdienen und du schreibst eben nicht plus 10.000 Euro davor, dann wirst du das Ergebnis recht schnell bekommen. Deswegen sei immer sehr, 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 sehr sensibel und sehr, sehr vorsichtig und aufmerksam beim Definieren deiner Ziele. Der liebe Gott oder das Universum oder wie auch immer ihr das für euch definiert, der liefert euch die Antworten schon. Und deswegen die Anmerkung, die du gerade gebracht hast, dass man seine Ziele eben sehr, sehr genau definieren muss, das halte ich für extrem wichtig, ja, und das auch nochmal so zu teilen.
Hat auch der FC Bayern dann ein Jahr besser gemacht, da haben sie den Titel geholt. Also ist doch alles gut. Ja, ich danke dir, danke deinem Team und mach weiter so. Bleib gesund, vor allem in erster Linie Gesundheit. Ebenfalls. Und weiterhin maximalen Erfolg mit diesem Buch, auf das vielleicht sich eine weitere Null hinter die 40.000 gesellen mag. Alles Gute und bis bald. Freuen. Video teilen. Wir verlinken alles von Dominik. Bleibt uns treu, abonniert unsere Kanäle und bis bald.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de